Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, willkommen zurück zur neuen Folge. Ich freue mich sehr. Ich habe mal wieder jemanden gefunden, der sich erbarmt hat, aus dem Profisport mit mir eine Folge aufzunehmen. Deswegen bin ich sehr happy. Auf der gegenüberliegenden Seite heute die Alexandra Plaza, die mich anlächelt, zu begrüßen. Guten Tag, Alexandra.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Also erstmal musst du mir, also eigentlich hätte ich dich vorstellen müssen als Alexandra Ola Plaza und das ist natürlich dein Spitzname und vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir und wie es zu dem Spitznamen kam.
Meine Wurzeln liegen in Polen, also ich bin die Erste, die aus der Familie in Deutschland geboren ist, der Rest der Familie wohnt in Polen, lebt auch zum größten Teil noch in Polen. Und die Polen, die verniedlichen sehr gerne, beziehungsweise haben auch andere Namen. Und da ist einfach, Alexandra liegt ja auf der Hand, die Verniedlichung von Alexandra ist einfach Ola.
Ah ja, okay, alles klar. Also ja, so eine Kurzversion quasi von deinem Namen.
Genau.
Okay. Genau. Alexandra, erzähl mal ganz kurz, du bist ja, also für die Leute, die jetzt aus der Leichtathletik sich ein bisschen auskennen, bestimmt kein unbeschriebenes Blatt, aber erzähl mal unserer Zuhörerschaft trotzdem ganz kurz, wo du so herkommst, wo deine Wurzeln sind, sportlich gesehen jetzt.
Also sportlich gesehen sind meine Wurzeln im Hochsprung. Generell in der Leichtathletik war ich früher sehr breit aufgestellt, habe sehr lange auch Siebenkampf gemacht, habe dann aber irgendwann mal mein Talent und meinen Spaß im Hochsprung gefunden und habe das dann ab ungefähr dem 16. Lebensjahr dann auch, ich sag mal, hauptberuflich gemacht, weil das ja auch ungefähr der Zeitraum ist, wo man sich dann spezialisieren sollte, wenn man Ambitionen hat, bei internationalen Meisterschaften mitzumachen.
Also ich habe so ein bisschen, als ich mir angeschaut habe, was du so, oder was da die Karriere so hergibt, was man im Netz so finden kann, du bist schon echt lange dabei, ne? Also du bist, also ich habe gesehen, die ersten Wettkämpfe so mit 2009, 2010, das war dann wahrscheinlich noch im Jugendbereich auch. Du bist da schon, also hast du auf jeden Fall gut Erfahrungen sammeln können. Dein Zugang zur Leichtathletik war vermutlich über deine Eltern. Wir haben ja eben schon mal ein bisschen erfahren, dass deine Eltern beide sogar Leichtathleten waren. Ja, erzähl mal ein bisschen was, so wie das kam.
Ja, man muss auch sagen, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? deswegen bin ich auch schon sehr lange dabei. 2010 waren tatsächlich auch meine ersten internationalen Meisterschaften. Mit 18 Jahren war ich bei der U20 WM, war das in Monken, genau. Ich habe aber ganz klassisch angefangen mit Kindertouren und Leichtathletik gleichzeitig. Bin dann ganz oft auch von Kindertouren zur Leichtathletik gerannt, von der Leichtathletik dann auch auf meinen Vater gewartet, der dann noch eine andere Gruppe trainiert hat. Das heißt, ich habe zum Teil 5 Stunden am Stück Sport gemacht.
Ja,
ja, und dann hat sich das aber auch herausgestellt, dass Leichtathletik doch irgendwie cooler ist. Und dann natürlich Kinderleichtathletik gemacht, sehr viel Mehrkampf, sehr viele schnellkräftige Sachen. Anstatt Hochsprung habe ich mich auch schon probiert. Aber dann, wie gesagt, das ist letzten Endes tatsächlich der Hochsprung geworden. Habe aber auch nie andere Sportarten sonst gemacht.
Also man kann sagen, du bist bei den Handballern und Fußballern und so, sagt man, so ein klassisches Sportplatz- oder Hallenkind, das halt die ganze Zeit auch am Wochenende und so mit seinen Eltern mitgesteppt worden ist. Wir haben es eben schon kurz mal angesprochen gehabt. Deine Mutter war ja auch Hochspringerin und dein Papa, glaube ich, auch. Ja?
Nee, der war Hürdenläufer.
Ah ja, genau. Aber er hat sehr lange noch, also trainiert quasi, war Trainer von vielen. Sag mal ganz ehrlich was, also ich glaube, es gibt zwei Arten von Kindern, die aufwachsen, die normal und die beim Sport aufwachsen. Also irgendeine Art von Störung, glaube ich, haben wir alle mitbekommen mal von unseren Eltern, dadurch, dass wir komplett unsere Wochenenden irgendwo beim Sport verbracht haben, oder?
Ja, also bei mir waren es ja nicht nur die Wochenenden, sondern da mein Vater ja auch Trainer war, waren es auch die Urlaube. Das heißt, mein Urlaub war Trainingslager. Und zwar nicht erst ab da an, wo man angefangen hat, international zu starten und man eh immer ins Trainingslager gefahren ist, sondern auch so als 13-jähriges Kind war ich immer schön mit in Legnano, Italien, Portugal, Spanien, habe ich alles schon gesehen. Aber vor allen Dingen halt die Stadien. Also ich kenne, glaube ich, fast in jedem Land, in jeder Hauptstadt das Leichtathletikstadion.
Es ist wirklich unfassbar. Wenn die Erinnerung mehr das Stadion ist als der Strand, dann wissen wir Bescheid, wo die Reise so herkommt. Erzähl mal jetzt ganz kurz, haben wir ein bisschen was gehört über, wo deine Wurzeln herkommen. Wie sieht es aktuell aus, bevor wir noch auf ein paar andere Aspekte deines Lebens und auch dann da nicht nur den Sport eben zu sprechen kommen. Wie sieht es aktuell aus? Ich habe ein Zitat von dir gesehen. Ich muss das so ein bisschen rezitieren. Entschuldige, wenn es nicht ganz hundertprozentig auf den Punkt ist, aber du hast mal gesagt, du darfst momentan trainieren und musst nicht mehr.
Ja, genau. Ja. Genauso ähnlich habe ich es gesagt, nicht genau in der Wortwahl, aber das ist perfekt wiedergegeben. Weil ich ja mittlerweile meinen Lebensunterhalt anders verdiene, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu. Yes. Aber früher war es halt so, Sporthilfeförderung war abhängig vom Leistungssport beziehungsweise von den Ergebnissen, da wirst du ja auch nicht durchgängig mitgezogen, wenn du mal verletzt warst. Genauso natürlich auch die Förderung vom Verein, genauso auch noch externe Sponsoren. Und ich habe mein Leben damals komplett auf die Leichtathletik ausgerichtet. Also das heißt, ich habe eventuell auch ein paar Mal Schule geschwänzt. Das auch alles entschuldigt war dann am Ende des Tages, ne? Also das war dann auch nicht so schlimm. Aber ich habe halt echt für den Sport gelebt und alles im Kopf war halt nur noch Sport, Sport, Sport. Und ich muss Ergebnisse erzielen. Und leider war man dann in der Zeit aber auch sehr oft verletzt. Das heißt, es gab viele Zeiten, wo der Sport eher negativ geprägt war im Kopf als positiv.
Ich finde jetzt gerade den Punkt, den du angesprochen hast, das ist ja was, was wir oftmals, glaube ich, oder früher mit Sicherheit vergessen worden ist. Jetzt kommt es ein bisschen mehr in den Fokus, dass eben auch die mentale Gesundheit der Sportler und Sportlerinnen großgeschrieben wird, beziehungsweise sich darum ein bisschen gekümmert wird. Vielleicht kannst du jetzt mal, also ich meine, jemand wie du, der jetzt auch natürlich immer mal eine Verletzung in seiner Karriere hatte, kann bestimmt aus erster Hand gut erzählen, wie es das Gefühl ist. Also erstens mal für den Sportler, gerade mal vielleicht für alle, die zuhören, für einen Leistungs- oder für einen Spitzensportler, ist es das Schlimmste, wenn man keinen Sport machen kann. Also das ist schon mal die erste Sache. Die zweite Sache ist aber auch noch die, dass ja auch noch viele andere Faktoren eben reinkommen, wie zum Beispiel, was sagen meine Sponsoren, meine Förderung und so weiter. Das heißt also, da hängen Existenzen auch dran. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, was dir gerade aus dem Nähkästchen so plaudern, was du auch für Probleme vielleicht mal mitbekommen hast durch diese ganze psychische Belastung.
Ja, also es war halt echt schlimm. Ich hatte mal auch eine Zeit lang Ermüdungsbruch im Lendenwirbelbereich. Das heißt, ich durfte ein halbes Jahr gar nichts machen und musste dann von ganz unten anfangen. Ich habe mit EMS-Training angefangen. Und ich muss halt jetzt auch sagen, aus sportwissenschaftlicher Sicht ist EMS-Training, vor allem so, wie man es kennt, ja jetzt nicht unbedingt die Kirsche auf der Sahne. Ne, das ist halt eigentlich etwas, das war eigentlich nur Bewegungstherapie, was ich da gemacht habe. Und das zieht einen so richtig runter, weil dein Alltag eigentlich auch davon geprägt war, dass du ein- bis zweimal am Tag trainierst und auf einmal wird dir halt das Training weggenommen, dir werden die Wochenenden weggenommen, wo du eigentlich Wettkämpfe machst. Und ich war dann halt aber auch so ein Typ, der sich total hat demotivieren lassen. Es gibt bestimmt auch andere, die sagen, okay, jetzt kann ich kompletten Fokus auf Ernährung machen, kompletten Fokus auf Reha, bei mir war es aber halt anders, weil ich habe es gemacht, weil mir das Springen so viel Spaß gemacht hat. Und das mache ich halt auch jetzt immer noch, weil mir das Springen an sich, also der Hochsprung, Techniktrainings, Wettkämpfe, weil mir das so viel Spaß macht, deswegen habe ich es auch damals gemacht und deswegen mache ich es jetzt auch wieder. Ja. Und natürlich, man hat sich auch irgendwie mit Mentalcoaches und Psychologen mal zusammengesetzt, aber letzten Endes hat das mir zumindest nicht geholfen, mich da irgendwie aus einem Loch rauszuholen, wo man sich dann am Ende total vergräbt, weil man merkt so, boah, scheiße, wofür mache ich das überhaupt alles noch?
Ja, also ich jetzt ganz von der persönlichen Seite quasi her, was einem natürlich sehr, sehr schwer fällt, eben wenn man eben nicht springen kann. Und ich habe mir jetzt eben gerade, als du erzählt hast, mal kurz nur vorgestellt, also anatomisch gesehen, dass quasi wie viel da schief laufen kann, wenn man so hoch springen will. Also da ist es eigentlich fast ein Wunder, dass man keine Verletzung irgendwann mal so eine Art Zeit hat. Aber also was mich jetzt interessieren würde, ist, ich weiß ja, wie das System so ein bisschen funktioniert. Ich bin mir auch sicher, dass du nicht alles erzählen kannst, darfst oder wie auch immer. Aber wir wissen alle, dass im Spitzensport geht es ganz, ganz schnell eben auch mal in diese Richtung, dass man eben wo rausfliegt aus einem Kader, eine finanzielle Unterstützung eben wegfällt und so. Hattest du irgendwann Probleme mal, dass du jetzt wirklich nicht weißt, ey shit, wie bezahle ich denn jetzt meine Miete?
Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich natürlich auch unterstützt haben, weil sie natürlich auch selber aus dem Sport kommen und wissen, was da alles hintersteht. Die haben mich sowohl emotional als auch finanziell natürlich unterstützt. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo man halt natürlich weniger Geld bekommen hat vom Verein, aus der Sporthilfe gekickt wurde, beziehungsweise gar nicht in eine Sportförder. Ich habe versucht, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr zu kommen. Da bin ich nicht reingekommen. Und da wird das dann einem gekürzt und dann merkt man, also, dass der Lebensstandard dann so ein bisschen gesenkt wird. Natürlich habe ich dann auch irgendwann mal auch gesagt, okay, ich höre jetzt komplett auf und dann fliegt sie natürlich überall direkt raus. Also von heute auf morgen kriegst du keine finanziellen Mittel mehr, gar nichts. Was aber auch dann angenehm war, ich wurde direkt aus dem NADA-Dopingpool rausgenommen. Ich musste zumindest nicht mehr angeben, wo ich schlafe. Nachts um 12, weil mir noch einfällt, shit, ich schlafe heute gar nicht zu Hause. Aber es war halt schon krass, irgendwie so der Punkt, wo halt das alles weggefallen ist.
Das stelle ich mir auch so vor. Und ich hatte es auch letztens, oder ist schon eine Weile her, als Max Planer, der unser Olympiaruderer, der jetzt auch gerade kürzlich seine Karriere beendet hat, ganz offiziell hier war. Da hatten wir es auch so ein bisschen über die Staaten und so weiter, wie das da drüben geht, weil er auch eine Zeit lang drüben war und eben dort gerudert hat. Da ist es ja fast schon so, dass du im College mehr oder weniger dir schon mal gar keine Sorgen machen musst, wenn du da irgendwo am Sporteln bist und danach meistens auch nicht. Bei den meisten gibt's halt, brauchen man sowas wie ein Förderprogramm, was wir jetzt über die Bundeswehr oder die Polizei haben, gar nicht, weil eben schon so viele Geldgeber auch da sitzen, dass es einfach für die Sportler angenehmer ist. Also das ist ja vielleicht auch ein Punkt, den man immer wieder anbringen muss, weil wir wundern uns immer, wenn wir dann bei Olympia wieder so schlecht abgeschnitten haben, aber es hinterfragen halt auch ziemlich wenige Leute, wieso. Also ja.
Das ist vor allen Dingen aber auch in der Leichtathletik so krass, weil es gibt ja so viele gute Leichtathleten, die auf Weltklasse-Niveau arbeiten, aber es gibt halt nur, ich sag jetzt mal, 9 freie Plätze bei der Bundeswehr für die Leichtathleten. Dann hast du aber auf der anderen Seite zum Beispiel die Fechter, wovon es halt nicht ganz so viele gibt. Die haben aber fast alle, die auch bei Olympischen Spielen starten, auch einen Bundeswehrstatus.
Ja.
So, und das kriegst du halt bei der Leichtathletik nicht hin. Also das ist halt wirklich ein Kampf darum, irgendwie Fördermittel zu kriegen.
Ich kann mich an eine Story erinnern, ich weiß nicht mehr, aus welchen Olympischen Spielen das war. Ich glaube, es war jemand von den Diskuswerfern, bei dem es irgendwie auch so darum ging, ja, also der war auch noch im aktiven Dienst und musste dann so immer zwischen Dienst und Trainingsbahn. Ist der eigentlich nur rotiert? Also zwischen den beiden Plätzen und seinem Bett, so gefühlt.
Ja.
Ist alles irgendwie nichts mehr Neues, ne?
Ja. Also du musst halt trotzdem neben deiner Leistungssportkarriere musst du halt gleichzeitig auch noch arbeiten gehen, theoretisch. Ja. Also außer Robert Hartring, der hat wahrscheinlich auch ausgesorgt, weil der halt auch einfach einen Namen hat, aber sich einen Namen, vor allem in der Leichtathletik, erstmal aufzubauen, ist halt schwierig. Die meisten Stabhochspringer, zumindest die ältere Generation, sage ich mal, tauchen ja häufig jetzt bei RTL auf, bei Let's Dance oder bei irgendeinem Turmspringen.
Ja.
Wobei ich mir das auch sehr lustig vorstelle. Man muss halt einfach gucken, wo du bleibst dann auch, vor allem nach der Karriere. Deswegen
natürlich,
wird uns
auch,
oder wird uns im Jugendalter oder wurde uns im Jugendalter auch immer nahegelegt von den Bundestrainern, ey, du musst halt irgendwas studieren.
Ja. Jetzt haben wir es vorhin mal kurz drüber gehabt, wie auch so die Psyche behaftet ist während auch schlechteren Phasen, wenn man zum Beispiel mal verletzt ist. Du hast ja irgendwann dann auch mal angefangen, noch Psychologie zu studieren. Hat sich das so ein bisschen gedeckt eben auch mit dem? War dein Interesse dafür da, auch an eigenen Erfahrungen, dass du gesagt hast, mich würde interessieren, was eben in der menschlichen Psyche so abläuft? Oder waren es andere motivatorischen Faktoren?
Ich fand es generell total interessant, wie so die menschliche Psyche funktioniert, aber vor allen Dingen auch im Sportbereich. Habe dann aber tatsächlich nach 2 Semestern so gemerkt, also 2 aktiven Semestern so, ist super interessant, will ich mehr darüber erfahren, aber ich will mich nicht mit kranken Menschen sozusagen umgeben nachher in der Arbeitswelt. Ja. Natürlich muss man jetzt nicht den Weg des Therapeuten eingehen, sondern kann natürlich auch irgendwie Arbeits- und Organisationspsychologie etc. machen, aber ich habe einfach gemerkt, dass das Feld der Psychologie zwar super interessant ist, aber ich mein Leben darin jetzt nicht sehen werde.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, irgendwie so habe ich das noch nie gesehen, dass du ja quasi halt theoretisch, auch praktisch, eigentlich schon mit kranken Menschen und ich weiß gar nicht, ob da so eine geistige Krankheit teilweise dann vielleicht sogar schwerwiegender ist als eine körperliche. Kommt auf jeden Fall hin. Ja, sehr, sehr, so verstehe ich auf jeden Fall. Dann ist die Richtung aber gegangen Richtung Sportmanagement, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
Genau, dann habe ich an der Spruch mit Sportmanagement angefangen. Parallel dazu habe ich im Neptunbad in Köln angefangen. Das ist ein Sports- und Spa-Studio. Das heißt, wenn du da Mitglied bist, kannst du die Fitnessfläche nutzen und gleichzeitig in die Sauna gehen, im Saunabereich oder als Tagesgast halt nur die Sauna benutzen. Und da habe ich halt als Werkstudentin einfach als Trainerin angefangen. Also eigentlich wollte ich nur ein Praktikum machen für 3 Wochen. Die meinten so, hey, wir brauchen jemanden, der hier arbeitet. Und dann habe ich da angefangen, einfach als Werkstudentin fast Teilzeit zu arbeiten.
Und dann, also wenn ich das richtig gelesen habe auch oder mich informiert hatte, dann hast du während diesem, also während deinem Studium quasi auch irgendwann mal Leute kennengelernt, die jetzt unter anderem das gegründet haben, wofür du jetzt am Start bist. Und zwar ist es der Kader 1, wenn ich das richtig gelesen habe. Erzähl mal ganz kurz, wie es
Genau.
dazu kam, ja.
Im Netmod wurden auch Personal Trainings gegeben und da habe ich mich mit den Leuten da auch sehr gut angefreundet, beziehungsweise die haben halt auch Kurse gegeben. Ich habe dann die Kurse auch zum Teil von denen übernommen. Und dann wurde irgendwie oder hat sich rauskristallisiert, dass die was Eigenes aufmachen wollen, was halt raus aus diesem rein Gesundheits-, ich will einfach nur ein bisschen Sport machen, mich aufs Laufband stellen, abends und Tatort gucken.
Ja.
Bereich rausgehen, sondern viel mehr in nicht unbedingt Leistungssport, aber einfach ins progressive Training. Das heißt, dass halt auch jeder Otto-Normalverbraucher trotzdem noch mit dem Sport irgendwas erreichen kann. Und so ein Studio wollten die aufmachen. Ich habe denen gesagt, so, hey, finde ich geil, das ist eigentlich genau das, mein Anspruch als Leistungssportlerin,
Ja.
auch den normalen Leuten sozusagen beizubringen, hey, du kannst auch mit viel Spaß trainieren und gleichzeitig was erreichen. Und nicht einfach nur auf dem Laufband stehen und nichts erreichen. Ja, und dann haben die mich einfach mal mitgenommen. Dann habe ich im Kader 1 als Trainerin angefangen, habe mit die ganzen Geräte reingetragen und aufgebaut. Also ich bin echt von Tag 1 an mit dabei.
From the ground up.
Genau.
Also so wie sich das anhört, ist es aber, also ich stelle mir das so vor, dass es natürlich, das ist ja meistens ein Prozess über Jahre oder so, aber es hat sich mit Sicherheit schon irgendwann mal für dich so herausgestellt, okay, also ich muss jetzt meinen Grundstein auch langsam legen für meine Karriere oder für meine Zukunft nach dem Sport. Kannst du dich noch an einen besonderen Moment erinnern oder war das so vielleicht eher so eine Art schleichender Prozess, wo du gesagt hast, okay, es ist cool, jetzt in diesem Moment zu sein, aber es gibt auch noch ein Leben danach.
Nee, ich bin tatsächlich halt so ein bisschen da reingerutscht in das Ganze. Ich habe ja dann auch zwischenzeitlich meine Leistungssportkarriere beendet, richtig,
Richtig,
also nicht
ja.
nur pausiert, sondern richtig beendet. Und in der Zeit war ich dann nur Trainerin und habe gemerkt, dass es halt total Spaß macht, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten, an gewissen Zielen zusammen mit denen zu arbeiten. Das ist ja eigentlich das, was man in der Psychologie hat, nur dass die Ergebnisse viel sichtbarer und viel schneller kommen,
Ja.
sozusagen, und der Weg dahin auch mit mehr Spaß verbunden ist. Und man muss halt auch ein bisschen sagen, man ist auch so ein kleiner Psychotherapeut in einer PT-Stunde.
Stimmt ja.
Also man redet natürlich auch über andere Sachen mit den Leuten.
Ja.
Aber ja, es hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass ich gut mit Menschen kann und dass mir das total Spaß macht. Natürlich sehe ich das jetzt nicht für meine Zukunft in 20, 30 Jahren. Ich werde nicht für immer Personal Trainerin hauptberuflich sein wollen, beziehungsweise bin ich auch nicht mehr. Also ich bin jetzt mittlerweile auch in der Position, wo ich sein will. Also ich habe, um einfach jetzt nochmal für alle anderen, du kennst den Weg ja schon, aber für die Zuhörer, ich bin dann nach 1,5 Jahren von einer reinen Trainerin zur Assistenz der Geschäftsführung geworden, weil die gekündigt hat. Ich hatte keine Ahnung von Buchhaltung, keine Ahnung von irgendwas Wirtschaftlichem. Ich habe trotzdem gesagt, so, hey Leute, ich mache das jetzt einfach und habe es übernommen und habe mich da anscheinend nach 1,5 Jahren nochmal so gut angestellt, dass ich halt jetzt seit Februar diesen Jahres, also Mitte Lockdown, alle Fitnessstudios haben zu, Geschäftsführerin bin vom Kader 1.
Ich habe es gelesen, ja genau, seit Februar, glaube ich, war auch so meine
Ja.
Information. Ja, es ist immer oder manchmal witzig, wie sich so die Wege dann auf einmal ergeben, wenn man irgendwas reinstartet, was ja offensichtlich auch seine Passion geworden ist oder also und wenn man von Grund auf eben auch was gelernt hat, so von der Pike auf. Also ich finde es super insgesamt, dass wir heutzutage uns keine Sorgen mehr machen müssen, dass wir einfach im Sport irgendwo oder dass jemand, der sportbegeistert ist, einen ordentlichen Job da dort findet. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, auch als ich mit dem Studium so, also quasi schon ewig her, mal angefangen hatte, haben so die Leute immer gesagt, so, ja, warum willst du Sport studieren und bla bla bla. Das sind so gefühlt, kann man an einer Hand abzählen, die dann irgendwo bei einem Verein oder wo auch immer enden. Und das finde ich auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, dass also Leute, die jetzt sagen, ey, ich liebe Sport, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, irgendwo im Sport zu arbeiten, die dort auch einen Platz finden, ob das jetzt in einem Fitnessstudio als Ausbildung oder als duales Studium oder wie auch immer ist. Das finde ich auf jeden Fall schon mal eine schöne Entwicklung. Ich gehe auch davon aus, dass im Gesundheitsbereich, Sport, Fitnessbereich, also das kannst du bestimmt auch bestätigen, dass wir da noch unser Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft haben.
Nee, auf gar keinen Fall. Also da kann man noch so viel mehr machen. Das merkt man ja auch in einem Unternehmen selber, dass sich so krass weiterentwickeln kann, Fitnessstudio sich so krass weiterentwickeln kann. Und es kommen ja auch immer wieder neue Erkenntnisse hinzu, was man... Ob es jetzt bei den Supplements ist, da wird ja auch wahrscheinlich monatlich, jährlich immer wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse, neue Studien dazu gewinnen. Genauso ist es natürlich auch im Sport. Okay, was macht man jetzt am besten? Was hilft am besten gegen Rückenschmerzen? Jetzt mal ganz runtergebrochen. Welche ja. Übungen kann man machen? Was wurde neu entwickelt? Also da, die Bereiche sind halt so krass interessant, dass es halt nie langweilig wird, in der Branche sozusagen zu arbeiten.
Was würdest du jetzt sagen? Also ich meine, du hast einen ähnlichen Hintergrund wie ich auch, denn auch ich habe von Buchhaltung und von Zahlen und von Betriebswirtschaft gar keinen Plan gehabt, als ich angefangen habe. Und jetzt bin ich glücklicherweise auch also in der Position, dass ich es nicht mehr machen muss, beziehungsweise ja, jemanden habe, der mit mir das zusammen macht. Ja. Was waren so deine, oder kannst du dich an vielleicht ein, zwei Momente oder auch so Learnings, sagt man ja heutzutage, erinnern, die jetzt so ganz krass für dich waren in den letzten ein, zwei Jahren?
Oh, also zum Glück haben wir eine sehr gute Steuerberatung, die ich immer anrufen kann. Deswegen bin ich auch nie so richtig auf die Fresse gefallen. Deswegen ist mein Learning eigentlich immer gewesen, einfach direkt zum Handy greifen und direkt einfach mal dumm nachfragen. Weil die wissen ja auch, in was für einer Position ich bin, dass ich gerade das übernommen habe. Die wussten auch damals, als ich nur die Assistenz gemacht habe, dass ich davon nicht viel Ahnung hatte. Und die wussten auch in unserem Unternehmen, dass wir erst gerade ein frisches Unternehmen sind und gerade erst überhaupt reinkommen müssen, in diese Rolle und uns reinarbeiten. Deswegen... es ist halt einfach irgendwie eine gute Steuerberatung suchen und immer direkt konsultieren, wenn irgendwas sein sollte, weil letzten Endes sind das die Experten,
ja.
Die einem helfen können, aber genauso halt auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Ne? Also es bringt halt immer direkt irgendwas anzusprechen, direkt die Experten zu fragen, anstatt erstmal irgendwie selber in seinem Dunst zu verzweifeln.
Also ich muss mich da gerade an so ein Zitat erinnern, weil du gesagt hast, du nimmst dann eben den Hörer in die Hand. Also ich weiß nicht, wie es dir geht oder vielleicht auch den Leuten, die jetzt gerade zuhören. Man hat ja manchmal dann schon seine Hemmschwelle, wo man dann sagt, ey, ich kann doch den oder die jetzt nicht schon wieder anrufen oder wie auch immer. Aber im Prinzip ist es so, ein weiser Mensch hat mal gesagt, so die Leute können dir nur helfen, wenn du auch fragst, was du genau haben willst. Und das ist in den meisten Fällen halt auch einfach so, die Leute sind gar nicht so, also man geht immer davon aus, dass die genervt sind, aber im Prinzip, ja, manchmal, es gibt ja auch noch Menschen, die gerne helfen, glücklicherweise. Ja. Und deswegen sollte man, glaube ich, da gar nicht so die Hoffnung aufgeben.
Vor allen Dingen, ich glaube auch, dass bei der Steuerberatung vor allen Dingen die noch genervter sein würden, wenn ich dann am Ende des Monats alles denen falsch einreichen würde. Dann lieber erstmal nachfragen, bevor ich dann irgendwie alles nochmal doppelt machen muss, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwas verpeilt habe.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich da an die großen Kartons oder mittlerweile darf man es ja dann digital machen, wo man dann alles durchgibt und so. Deswegen, also von daher ist wahrscheinlich auch beide Seiten ganz gut und von Vorteil.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt würde mich interessieren, wenn wir jetzt gerade, wir haben über deinen Sport oder deine sportliche Karriere gesprochen, wir haben über deine berufliche Karriere gesprochen und also für mich schließt sich da auf jeden Fall so ein bisschen der Kreis, dass du jetzt deine Position vielleicht auch irgendwo gefunden hast, dass du sagst, hey, ich bin jetzt hier beim Kader 1 beschäftigt, das gefällt mir sehr, sehr gut, macht mir tierisch Spaß, auch mit Leuten noch weiterhin zu arbeiten. Die sportliche Karriere hast ja mal kurz pausiert, hast du vorhin auch erzählt, beendet quasi, wieder neu angefangen. Fällt es dir aktuell schwer, das unter einen Hut zu bekommen?
Ja, ich studiere ja auch immer noch nebenbei, mache jetzt mittlerweile International Management im Fernstudium an der ehemaligen EUBH, mittlerweile heißt sie nur noch EU. Die arbeiten auch viel mit Leistungssportlern zusammen, mit mir nicht, weil ich bin ja nicht mehr top of the top. Aber verdammt, hätte ich mich mehr anstrengen sollen dieses Jahr. Ja, es fällt mir super schwer, weil es sind eigentlich drei Hauptberufe, die ich gerade ausübe. Ja. Und ich werde auch jetzt diesen Winter das auf jeden Fall so priorisieren, dass auf jeden Fall Arbeit zuerst kommt, dann kommt das Studium und zum Schluss kommt erst das Springen. Das war jetzt während Corona alles ein bisschen einfacher, also während des Lockdowns. Da hatte ich auch mit Übernahme der Geschäftsführung auch ein Urlaubssemester genommen, weil mir das sonst zu viel geworden wäre. Und da konnte ich halt noch Sport und Arbeit sehr gut unter einen Hut bringen.
Ja.
Aber ich merke jetzt, dass ich halt zum Teil 11 bis 13 Stunden Tage zum Teil auf der Arbeit habe. Natürlich hat man dann auch mal nur 5 Stunden Tage auf der Arbeit, aber die nutzt man oder sollte man nutzen zum Studieren.
Ja.
In dem Fall, weil ich auch fertig werden will. Immerhin leben wir immer noch in Deutschland.
Ja.
Und da ist ein abgeschlossenes Studium wichtig. Und ich bin jetzt mittlerweile ja 27 und habe noch kein einziges, nur 2 abgebrochene. Und deswegen will ich das auf jeden Fall noch zu Ende kriegen, gleichzeitig das Unternehmen voranbekommen. Und zum Glück ist ja der Hochsprung nicht ganz so trainingsintensiv, wie jetzt zum Beispiel Marathon.
Ja.
Das heißt, wenn ich alleine trainiere oder auch jetzt im Jahr trainiert habe, haben mir zum Teil tatsächlich fast 45 Minuten bis eine Stunde gereicht.
Ah, krass, ja. Weil du einfach nicht das Riesenvolumen hast, ne?
Ja, du hast, ja. Genau, ich habe nicht das Riesenvolumen. Ich habe halt keine Trainingsgruppe, mit der man quatscht. Weil ich tatsächlich habe ich zum Teil, wenn ich nach Dortmund gefahren bin, zum Trainieren für das gleiche Programm 1,5 bis 2 Stunden gebraucht. Mhm. Das war auch verrückt. Aber das ist halt auch noch so ein Ding. Meine Trainerin sitzt in Dortmund. Ich bin bei der Bundestrainerin, bei der Brigitte Kuschel. Mhm. Weil wir in Köln momentan keinen Hochsprungtrainer haben. Mhm. Keine Hochsprungtrainerin. Und deswegen müsste ich halt auch noch immer nach Dortmund gucken für Hochsprungtrainings. Und das ist von Köln aus, wenn man Glück hat, eine Stunde. Mhm. Wenn man Pech hat, länger, weil Leverkusen liegt dazwischen. Und wer aus Nordrhein-Westfalen kommt, weiß, die Leverkusener Brücke, überall Stau und es ist einfach der Horror. Das heißt, es gehen zum Teil 6 Stunden am Tag drauf, dass ich mal trainieren gehe und das ist halt einfach nicht drin, wenn man eine Geschäftsführung hat und gleichzeitig noch versucht, ein bisschen zu studieren.
Ja, verstehe. Also dieser Spagat zwischen Beruf und zwischen Passion ist natürlich total schwierig momentan. Ich kann dir nur sagen, ist auch diese Zeiten gehen vorbei und es wird auch wieder besser werden. Wie muss ich mir momentan so einen Tag von dir vorstellen? Also ich sehe Chaos.
Ja, genau. viel Chaos, tatsächlich. Also es passiert oft, dass ich morgens um 8 Uhr meinen ersten Termin habe und abends um 8 Uhr meinen letzten Termin. Dazwischen ganz viele andere Termine, die dann aber auch nicht direkt hintereinander getaktet sind, sondern einfach mal so zwischendurch auch. Dann ist dazwischen auch irgendwo sehr viel Büroarbeit noch mit drin und dann versuche ich so ein ganz kleines bisschen Sport noch mit einzufügen, was halt aber zum Glück, zumindest was das Krafttraining angeht, hier super easy ist. Dann mache ich mir halt 45 Minuten Pause. Habe eh schon Sportsachen an, arbeite in einem Fitnessstudio, ist ja perfekt. Ja. Kann schnell trainieren, optimalerweise zu Zeiten, wo es nicht so voll ist, dann kommt man auch schnell durch und dann ist gut. Aber es ist halt echt so ein Tag, ist mit Chaos full. Ich habe keinen einzigen Tag, der aussieht wie der andere.
Also das ist übrigens jetzt auch der Moment, an dem ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich dir jetzt von deiner Zeit noch was beschnitten habe, wegen so einem blöden Podcast. Also danke schon mal dafür, dass es geklappt hat. Jetzt habe ich echt fast ein schlechtes Gewissen. Aber also tatsächlich sehr interessant mal zu erfahren von jemandem, der im Leistungssport schon sehr schwer an oder lange angesiedelt war und jetzt auch wieder quasi auch wieder fast ist und versucht auch einfach das Beste draus zu machen, was so das Training betrifft und auch nochmal sich vor zu Augen zu führen, wie momentan die Situation für junge Sportler ist oder für Sportler, die in Deutschland eben versuchen wollen, eben auch unser Land zu repräsentieren. Also ich fand das sehr, sehr interessant, so ein bisschen von dir zu hören, wie das alles in deinem Leben so abgeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal, dass es auch entspanntere Tage gibt, die keine 12 Stunden mehr haben mit durchgehendem Training. Also was man von dir so ein bisschen sehen kann auf Instagram und so weiter, dass wenn du dann mal die Zeit hast, um was zu machen. Also Training läuft auf jeden Fall, ja, das sieht man, ja, das ist gut. Ich glaube, ich tue auch wirklich dem Gute, dass ich sage, so wir drücken dir alle die Daumen, die hier zuhören. Wir haben eine sehr, sehr eingeschweißte Hörerschaft, die meistens immer dann auch immer den Leuten echt, die verfolgen so ein bisschen, was die machen. Alexandra, vielen Dank schon mal für deine Zeit heute. Es war sehr, sehr schön. Ich habe eine Sache übrigens noch vergessen. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon. Deine Mutter ist ja auch Hochspringerin. Also, und ich hatte schon mal, deine Mutter, ihre Bestleistung war 1,88 und das hast du schon bisher geknackt oder hast du es noch nicht dran gekommen?
Also 1,88 bin ich auch schon mal gesprungen. 2012 ist ein paar Jährchen her. Leider noch nicht drüber gekommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, dieses Jahr und letztes Jahr, und es war auch sehr oft sehr, sehr knapp. Aber ich habe es nicht geschafft. Und vielleicht ist es genau das, was mich gerade noch dranhält, weiter leichtathletisch zu machen und Rekord zu knacken, damit ich mir das nicht mehr anhören muss. Ja, du zählst uns aber auch nicht, weil du nicht höher gesprungen bist als ich. So, nein. ja, also ich greife das auf jeden Fall noch an, soweit es mir möglich ist. Aber ich mache halt den Sport mittlerweile echt nur noch, weil er mir Spaß macht, weil es mir Freude bringt, Hochsprung zu machen, Explosivkraft, Schnelligkeit, ein bisschen fliegen. Und ja, mal gucken, wo mich das noch hinbringt.
Also ganz toll, tolle Person, tolle Sportlerin. Ich kann euch nur empfehlen, mal zu folgen, ein Follow dazulassen und zu gucken, auch beim Kader 1. Ich werde wie immer alles in die Shownotes verlinken. Da könnt ihr ein bisschen selber euch ein Bild machen von Alexandra und auch eben von ihrem Unternehmen Kader 1, wo eben das Fitnessstudio positioniert ist. Ja, also nochmal vielen Dank, dass ich habe, wie gesagt, ich habe fast schon echt ein schlechtes Gewissen, dass ich dich jetzt mit meiner Zeit da eben
Alles gut.
belabert habe. Wir können dir nur alle sagen, danke für deine Zeit, die ganze Community von Optimum Performance und den besten 30 Minuten deines Tages. Danke nochmal und wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr auch wieder wollt. Danke, Alexandra, und bye bye.
Ciao.